So, einen wunderschönen guten Tag, leicht verregnet. Mein Name ist Michael Thees, vielleicht haben Sie jemand anders erwartet, aber unser Vorsitzender Herr Görke hat mich als zweitdienstältestes Mitglied gebeten, die Sitzung heute zu leiten. Er ist verhindert, deswegen werde ich das heute hier tun. Ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Bitte sehen Sie mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen jetzt nicht einzeln begrüße, aber Sie werden ja alle zum Zug kommen gleich und dann werden wir Sie alle noch mal kennenlernen. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen hier im Saal. Außerdem ein herzliches Willkommen auf die Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie EU 2025/1 und EU 2025/2 zur Festlegung des Rahmens für die Sanierung der Abwicklung von Versicherungsunternehmen sowie der Änderung des Aufsichtsrahmens für Versicherungsunternehmen, Versicherungssanierungsabwicklungs- und Aufsichtsänderungsgesetz. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Mitstellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt sowie auf der Homepage des Finanzausschusses eingestellt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal den parlamentarischen Staatssekretär Michael Schrodi begrüßen, den ich gerade schon gesehen habe. Er wird von Frau Ministerialdirigentin Doris Dietze, die ist noch nicht da, ja, die kommt aber gleich, nehme ich mal an, und von Ministerialräten Dr. Susanne Arendt und Herr Oberregierungsrat Dr. Jörg Spörl begleitet. Herr Schrodi wird voraussichtlich nicht bis zum Ende der Anhörung teilnehmen können. Das ist aber schade. Ja. Er wird dann von Frau Ministerialdirigentin Dietze vertreten. Er muss ins Kabinett, sagt er gerade, und das ist natürlich auch wichtig. Ja. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 15.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss auch in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. In diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Frage formuliert, desto mehr bleibt hier den Sachverständigen die Möglichkeit zur Antwort. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt, sonst wird das für die schwierig. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nehmen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern nennen Sie immer den vollen Namen. Das ist auch wichtig hier fürs Protokoll. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Die ersten habe ich auch schon. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestags abrufbar. Zum Protokoll. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass alle mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Der Fall. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihre Mikrofone erst dann einzuschalten, wenn Ihr Redebeitrag beginnt. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen, durch Dritte untersagt sind. Beginn der Anhörung. Dann fangen wir jetzt eigentlich an. Genau. Und als Erster hat das Wort Herr Dr. Brotesser für die CDU-CSU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Dank richtet sich auch an die Sachverständigen, die von allen Fraktionen benannt wurden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, zu einem doch recht sperrigen Gesetz, auf den ersten Blick 512 Seiten zur Umsetzung von 2 europäischen Richtlinien, heute Rede und Antwort zu stehen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Happacher von der Deutschen Aktuarvereinigung zur vielfach diskutierten Haftungsstrecke. Wie verschiebt der Gesetzentwurf Ihrer Meinung nach das bisherige Zusammenspiel aus Beiträgen zum gesetzlichen Sicherungsfonds, Leistungskürzung und freiwilliger Selbstverpflichtung der Branche mit Blick zunächst mal A auf die Versicherungsunternehmen und zum Zweiten aber auch im Hinblick auf die Versicherungsnehmer?
Ja, vielen Dank.
Habe ich richtig verstanden, Herr Dr. Happenbacher war das, ne? Ja, aber Entschuldigung.
Genau. Ja, die Frage bezieht sich ja primär auf die Lebensversicherung. Hier haben wir heute im heutigen System mit der Protektor Lebensversicherungs AG und dem Sicherungsfonds im gesetzlichen Instrument, das über Beiträge, regelmäßige Beiträge der Branche anfinanziert wurde. In der Vergangenheit waren das Regelbeiträge von 0,2 Promille der versicherungstechnischen Rückstellungen pro Jahr, bis ein Gesamtbetrag von einem Promille angespart war. Der Betrag liegt seit einigen Jahren tatsächlich im Sicherungsfonds bereit. Es sind ca. 1,2 Milliarden Euro, die dort zur Verfügung stehen, die dann letztendlich in einem Sicherungsfall eingesetzt werden können. Sollte dann im Sicherungsfall das Vermögen nicht ausreichen, können weitere Beiträge eingefordert werden, bis zu einem Promille der Summe der versicherungstechnischen Rückstellungen in der Branche, also wieder rund 1,2 Milliarden Euro. Und dann, um dann in einem dritten Schritt, sollte das Geld dann immer noch nicht ausreichend sein, die Leistungen der Versicherungsnehmer um bis zu 5% durch die Kollegen der BaFin herabzusetzen. Sollte dann, wenn die Leistungen um 5% des betroffenen Unternehmens, der Kunden des betroffenen Unternehmens gekürzt sind, immer noch eine Unterdeckung da sein, dann gibt es eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung der Branche, die sagt, dass praktisch hier nochmal in Höhe von zwei Sonderbeiträgen nachgeschossen werden kann, sodass also weitere rund 2 bis 2,5 Milliarden Euro dann nachgeschossen werden können. Und das ist dann aber begrenzt auf I1C, also pro Sicherungsfall und Jahr, und maximal 1% der versicherungstechnischen Rückstellungen, also sprich nochmal rund 12 Milliarden Euro dann. So, das ist die bisherige Regelung, und die Idee war, oder die, zumindest im Vernehmen nach wurde das immer so ausgesagt, dass es letztendlich darum geht, jetzt im Zuge der Gesetzgebung hier diese Selbstverpflichtungserklärung und die bestehende Regelung in das neue Gesetz zu überführen. Tatsächlich ist aber nach dem Entwurf jetzt so, wenn man von den erreichten 1 Promille, die jetzt schon da sind, sollen jetzt zunächst erstmal weitere 6 Promille durch die Branche geleistet werden. Erst wenn dieser Rahmen ausgesetzt wird, würde dann diese Leistungskürzung einsteigen. Das bedeutet letztendlich, dass die Haftungsstrecke natürlich massiv verändert wurde, von bisher 2,5 Promille bis auf jetzt dann insgesamt 7 Promille, also deutlich, deutlich mehr. Und als dann die Haftung kommt. Damit wird letztendlich, sagen wir, dieses Gleichgewicht zwischen Solidarität in der Branche, aber und auf der anderen Seite letztendlich die Belastung der Versicherungsnehmer des betroffenen Unternehmens, das wird letztendlich dann ausgehebelt. Es wird letztendlich zunächst erstmal auf die Branche abgelastet. Und wir sprechen hier von der Lebensversicherung. Das bedeutet im Wesentlichen, weil ja letztendlich die wesentlichen Aufwendungen immer geteilt werden zwischen Kollektiv der Versicherungsnehmer und Unternehmen, dass die wesentlichen Aufwendungen auf die Versicherungsnehmer des nicht betroffenen Unternehmens, der nicht betroffenen Unternehmen abgewälzt werden. Der Schutz, also kann man auch so sagen, der Schutz der Versicherten des notleidenden Unternehmens wird gewährleistet zulasten des Schutzes der Versicherten des nicht notleidenden Unternehmens, was aus Sicht auch von uns Aktuaren, die wir ja letztendlich die Hüter des Kollektivs sind, nicht zielgerichtet ist, da es halt einfach einfach Anreize setzt zu aggressivem Marktverhalten, weil es letztendlich dann bedeutet, wenn es schief geht, kann es auf eine große, breite Masse abgewälzt werden. Und das ist natürlich auch für die Kunden ein Fehlanreiz. Für die Kunden, die sich heute bewusst für einen vorsichtigen, für einen soliden Versicherer entscheiden, gehen das Risiko ein, dass sie die Kunden finanzieren, die sich für einen bewusst aggressiv auftretenden Versicherer entscheiden.
So, vielen Dank. Der nächste Fragesteller ist Herr Finger von der AfD.
Herr Vorsitzender, werte Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, vielen Dank auch für Ihre Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft, hier mit Ihrer Expertise uns heute zur Verfügung zu stehen. Meine erste Frage geht an den Verband der privaten Krankenversicherung, Dr. Reuter. Es geht um das Thema Spartentrennung bei den Abwicklungsfonds. Der Gesetzentwurf sieht einen spartenübergreifenden Abwicklungsfonds vor. Sie kritisieren ja in Ihrer Stellungnahme, dass dadurch auch Versicherte aus der privaten Kranken- und Pflegeversicherung faktisch auch für Risiken aus anderen Versicherungssparten herangezogen werden könnten, obwohl da jetzt ja keine vertragliche oder wirtschaftliche Beziehung zu diesen Risiken besteht. Zugleich sehen Sie ja auch, dass eine Spartentrennung gerade dem Schutz von Versicherungssparten mit besonderer sozialer Bedeutung auch zugutekommen kann. Sie schlagen vor, ein eigenes Sondervermögen in Form eines spartenübergreifenden Abwicklungsfonds oder darauf zu verzichten und stattdessen eine Umlagepflicht über die jeweils betroffenen Sicherungsfonds vorzusehen. Das würde dann für IRD richtlinienkonform sein und die Spartentrennung bewahren. Meine Frage: Wäre eine rein spartenbezogene Finanzierung über die bestehenden Sicherungsfonds aus Ihrer Sicht rechtlich und praktisch ausreichend, um das Schlechterstellungsverbot der IRD zu erfüllen? Und wenn nein, woran genau will dieses Modell scheitern?
Herr Dr. Reuter, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. In der Tat sieht der Gesetzentwurf jetzt vor, einen Abwicklungsfonds anstelle des Finanzierungsinstruments nach Artikel 81 der Richtlinie. Und hier ist im Gesetzentwurf vorgesehen, dass dieser Abwicklungsfonds spartenübergreifend finanziert werden soll, was im Ergebnis dazu führt, dass in der Tat Mittel, die besonders der sozialpolitischen Verwendung unterliegen, wie die Alterungsrückstellung der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, möglicherweise abfließend für Notfälle für notleidende Unternehmen in anderen Sparten und dann nicht mehr bei den Versicherten zur Verfügung stehen. Aus unserer Sicht würde es vollkommen ausreichend, hier einen spartenspezifischen Finanzierungsmechanismus vorzunehmen. Das lässt die Richtlinie auch zu, weil es allein darum geht, ein Finanzierungsinstrument zu wählen für den sogenannten No-Creditor-Worse-Off, das heißt den Vergleich eines normalen Insolvenzverfahrens mit der Abwicklung nach der Richtlinie und für den Bereich private Kranken- und Pflegeversicherung, wo es noch nie einen Sicherungsfall gibt, haben wir keinen Zweifel, dass auch die Mittel aus der Sparte heraus reichen, um im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung eine entsprechende Maßnahme umzusetzen.
Gibt es eine Nachfrage?
Ja, danke gerne. Nochmal, Dr. Reuter, Sie sehen ja auch im Zugriff auf die zweckgebundenen Altersrückstellungen ein Sonderopfer und melden verfassungsrechtliche Bedenken an in Ihrer Stellungnahme. Können Sie das jetzt hier vielleicht nochmal mit Blick auf Gleichbehandlung und Eigentumsschutz konkretisieren?
Dr. Reuter.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Wir haben es verfassungsrechtlich nicht bis zum letzten sozusagen durchgeprüft, aber selbstverständlich, wenn ich zweckgewidmete Mittel für die Versorgung der Versicherten im Alter bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit verwende, für etwa die Rettung eines Kfz-Versicherers, stellt sich die Frage, ist das verfassungsrechtlich tragfähig und möglich? Und hier sehen wir ein Sonderopfer, wir sehen aber keine verfassungsrechtlich tragfähige Begründung dafür, diese Mittel entsprechend umzuwidmen.
Weitere Nachfragen wird jetzt knapp.
Vielen Dank soweit.
Dann fragt für die SPD Herr Schraps.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann würde ich gerne die Aufsicht, also die BaFin an dieser Stelle zunächst befragen. Das VSAAG soll ja nicht nur bestehendes Recht fortschreiben, sondern soll ja neuen Rahmen für Krisenfälle bei Versicherungsunternehmen schaffen. Für die parlamentarische Beratung bei uns ist es aus unserer Sicht deshalb einfach vor allen Dingen auch wichtig zu verstehen, an welcher Stelle denn praktische Probleme bisher bei der BaFin gesehen wurden, wo sozusagen jetzt konkrete Aufsichtslücken durch den neuen Gesetzentwurf aus Sicht der BaFin geschlossen werden können. Also wo ist aus Ihrer Sicht sozusagen im Vergleich zum bisherigen Versicherungsaufsichtsrecht an dieser Stelle jetzt mit dem Entwurf einen Fortschritt zu erkennen?
Gibt es da irgendeine Präferenz, wer antworten soll, oder entscheidet das die BaFin?
Da berufen
dann dafür. Kann die BaFin das selbst entscheiden und
Der Hahnberg fängt mal an.
Sehr gut.
Ja, genau. Ich kann vielleicht so viel an. Erstmal herzlichen Dank für die Frage.
vielleicht zu dem Thema Sanierungsplanung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die Sanierungsplanung auf eine europäische Ebene gehoben. Das war bisher sicherlich ein Thema. Wir kommen hier zu einem besseren Level Playing Field im Vergleich zur Vergangenheit. Auch die Art und Weise, wie Gruppen und Einzelunternehmen beteiligt werden, kann über diese jetzt vorliegende Sanierungsplanungsregelung deutlich verbessert werden im Vergleich zu vorher. Also insofern würden wir schon sagen, wir haben hier ein deutlich flexibleres Instrument als in der Vergangenheit, dass wir auch zielgerichteter auch letztendlich nutzen können. Vielleicht erlauben Sie mir noch ganz kurz jenseits der Sanierungsplanung noch zwei Sätze zum Thema Solvency II Review. Auch hier haben wir es geschafft, das langfristige Geschäft der deutschen Versicherer weiter zu stärken. Also das ist ein besonders wichtiger Punkt, gerade für die Lebensversicherungen, dass das Regelwerk hier zu einer weiteren Nachschärfung geführt hat. Das ist ebenfalls für uns sehr, sehr wichtig. Und was für uns auch von großer Bedeutung ist, ist die Stärkung des Proportionalitätsprinzips. Wir haben das in den letzten 10 Jahren sehr aktiv genutzt und sind ganz froh, dass wir dieses Momentum der Solvency II Reviews jetzt auch im Rahmen der das Proportionalitätsprinzip auf europäische Ebene heben konnten, sodass wir hier glauben, auch eine deutlich flexiblere Art der Aufsicht wahrnehmen zu können. So viel vielleicht in aller Kürze.
Der Herr Nowak macht mal weiter.
Herr Nowak, wollen Sie noch ergänzen?
Ja, gerne, vielen Dank.
Dann Herr Nowak.
Mit Blick auf Abwicklungsinstrumente, das VSAAG schließt auch Lücken, die derzeit noch bestehen, wenn es trotz des starken Aufsichtsrahmens zum Ausfall eines Versicherungsunternehmens kommt. Hier wird der Werkzeugkasten, den wir als BaFin zur Verfügung haben, deutlich erweitert. Insbesondere, wenn man auf unvorhersehbare Ereignisse flexibel reagieren möchte. Der Gesetzentwurf definiert erstmals Lösungen für den Ausfall großer Versicherungsunternehmen, wenn bei diesen die Mittel der Sicherungsfonds eben nicht ausreichen. Zudem schafft er ein Instrumentarium für den Erhalt von Versicherungskonzernen im Krisenfall, was es bisher auch nicht gab. Auch für den Umgang mit dem Ausfall von grenzüberschreitenden Gruppen kommen verbindliche Mechanismen für die Koordination und Kooperation in Europa. Der neue Gesetzesrahmen bietet erstmals auch Handlungsalternativen zur Insolvenz beim Ausfall von Rückversicherern sowie Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen. Das verbessert die Finanzstabilität, aber vor allem den Schutz der Versicherungsnehmer. Auch bei Lebens- und Krankenversicherern werden die Werkzeuge verbessert. Zusätzlich zu den bisherigen Werkzeugen kann die BaFin künftig auch mit Maßnahmen einen geordneten Runoff unterstützen und sie kann vor allem auf verschiedene Weise für einen Verkauf und die Weiterführung von Krankenversicherungs- und Lebensversicherungsunternehmen im Krisenfall sorgen. Für die Finanzierung dieser und weiterer Maßnahmen kann sie ein Unternehmen außerdem von einem Teil seiner Verbindlichkeiten befreien. Als allerletztes Mittel, wenn in der Krise einer großen Versicherungsgruppe nichts anderes funktioniert, aber tatsächlich als allerletztes Mittel, kann die BaFin dann einen Abwicklungsfonds einsetzen, der im Krisenfall wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz der Versicherungsnehmer und der Finanzstabilität ergreifen kann. Dies begrüßt auch der Verbraucherzentrale Bundesverband in seiner aktuellen Stellungnahme explizit. Kurz am Ende noch, ohne Abwicklungsplanung keine geordnete Abwicklung. Die geordnete Abwicklung eines Versicherungsunternehmens zum Schutz der Abwicklungsziele, vor allem der Versicherungsnehmer, kann in einer Krise nur gelingen, wenn sich wir als BaFin, aber auch gemeinsam mit den Versicherungsunternehmen in Nicht-Krisenzeiten darauf bereits vorbereiten. Diesem Zweck dient die Abwicklungsplanung, die neu durch das VSAAG eingeführt wird. Das VSAAG schließt somit eine ganze Reihe von Lücken und stellt der BaFin ein wirksames Instrumentarium zur Seite. Gleichzeitig werden hierbei dem Proportionalitätsprinzip folgend die Belastung für die Versicherungsunternehmen möglichst gering gehalten. Das zeigt sich gerade in den sehr verhältnismäßig ausgestalteten Regelungen zur Abwicklungsplanung.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen fragt nun Herr Schmidt.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, tatsächlich richten sich meine Fragen auch an die BaFin. Bei der ersten Frage vermute ich Herrn Nowak, aber gegebenenfalls teilen Sie sich gerne auch auf. Sie sind ja schon gerade eben ein bisschen eingegangen auf den spartenübergreifenden Abwicklungsfonds als letzte Finanzierungsstufe. Aus unserer Sicht ist das sinnvoll, um eben im Krisenfall ausreichend Mittel zu generieren und Ansteckungseffekte zu begrenzen. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal ein bisschen die Rolle dieser spartenübergreifenden Ex-Post-Abwicklungsfinanzierung im Zusammenspiel mit den drei getrennten Sicherungseinrichtungen für die Sparten Leben, Kranken- und Schadensversicherung und Unfallversicherung beschreiben und bewerten. Und die zweite Frage richtet sich, denke ich, auf jeden Fall an Herrn Novak. Das Financial Stability Board und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich warnen ja davor, dass gemeinsame Risikopositionen des Versicherungssektors auch im zuletzt freundlicheren Zinsumfeld anhalten und gleichzeitig die Verflechtung des Sektors mit dem weiteren Finanzmarkt zunimmt. Schließen Sie sich diesen Warnungen an und in welchen Bereichen sehen Sie Risiken, die möglicherweise über einzelne Unternehmen oder Unternehmensgruppen oder sogar den Versicherungssektor hinausgehen?
Herr Novak, ich denke, Sie fangen an, ne? Herr Novak.
Vielen Dank. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Sie haben ja gefragt nach dem Zusammenspiel der schon bestehenden Sicherungsfonds, dann auch dem einen neuen Sicherungsfonds und dem Abwicklungsfonds. Das Zusammenspiel ist klar und praktikabel. Die Sicherungsfonds, die beiden bestehenden und der neuen, sind die erste Verteidigungslinie, dem gesamten Mechanismus zur Krisenbewältigung und eng in das Konzept zur Abwicklungsfinanzierung eingebettet. Soweit die Mittel der Sicherungsfonds ausreichen, übernehmen Sie im Lebens- und Krankenversicherungsbereich Versicherungsbestände und führen Sie fort. Im Schaden- und Unfallversicherungsbereich übernehmen Sie künftig die Regulierung bereits eingetretener Schäden. Alle Sicherungsfonds können künftig auch privatwirtschaftliche Verkäufe fördern, wenn dies die kostengünstigere Variante ist. Und nur wenn die Mittel der Sicherungsfonds nicht ausreichen, kommt es überhaupt zur Abwicklung. Und nur wenn dann auch die Abwicklungsinstrumente ohne Nutzung des Abwicklungsfonds nicht ausreichen, kommt es erst zur Nutzung des Abwicklungsfonds. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Thema Spartentrennung, das Sie genannt haben. Wir sehen schon, dass wenn ich in einer Situation bin, wo es möglicherweise mehrere Unternehmen einer Sparte von einer Krise betroffen sind, und das ist ja durchaus denkbar, Beispiel Niedrigzinsphase und Lebensversicherungsunternehmen, dass gerade bei einer Ex-Post-Finanzierung eines Abwicklungsfonds die Spartentrennung sehr hilft, um die Finanzierung über mehrere Sparten hinweg überhaupt sicherstellen zu können und nicht die Lasten alleinig auf einer Sparte zu belassen. Gleichzeitig sorgt aber die Einbettung der Sicherungsfonds dazu, dass es immer erstmal einen Eigenanteil der jeweiligen Sparte gibt, bevor der spartenübergreifende Mechanismus greift. Das Ganze ist also aus unserer Sicht sehr ausgewogen, auskalibriert. Ein weiterer Punkt vielleicht noch bei der Spartentrennung. Wenn ich, das sagte ich eben eingangs schon, dass es jetzt auch Möglichkeiten gibt, einen gesamten Versicherungskonzern auf Ebene der Holdinggesellschaft durch Abwicklungsmaßnahmen gegebenenfalls zu retten. Und man kann sich, glaube ich, gerade mit Blick auf sehr große Versicherungskonzerne, sollten sie denn mal in eine Krise kommen, im Moment nicht absehbar, das gebe ich zu, ist auch gut so, kann man sich schon durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist, eine Konzernstruktur, so wie sie im Moment steht, im Wesentlichen zu erhalten, auch um der Holdinggesellschaft die Möglichkeit eben wieder zu geben, Verluste auf einzelnen Ebene der einzelnen Sparten auszugleichen. Und auch das, wenn man dafür Mittel eines Abwicklungsfonds brauchen sollte, ist, glaube ich, nicht darstellbar, ohne dass er spartenübergreifend ist.
Vielen Dank. Für die Union fragt nun Herr Dr. Brodesser.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächsten beiden Fragen richten sich an den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, an Herrn Götz-Treber. Zunächst mal zu der Bewertung Ihrerseits im Hinblick auf die Folgen für Sanierungs- und Abwicklungsfinanzierung für die Versicherer. Die Bundesregierung weist ja in ihrer Gegenäußerung zu den Prüfbitten des Bundesrates unter anderem darauf hin, dass die von der Branche bereits zugesagten Mittel durch den Gesetzesentwurf lediglich in das gesetzliche System der Sanierungs- und Abwicklungsfinanzierung überführt werden. Warum sieht die Versicherungswirtschaft insbesondere die zukünftige Finanzierung des Sicherungsfonds für die Lebensversicherer trotzdem kritisch? Ich könnte mir vorstellen, da spielt der Begriff der Eventualverbindlichkeit vielleicht auch eine Rolle, weil selbst wenn ich über eine Ex-Post-Finanzierung der Abwicklungsfonds spreche, muss ich ja irgendwo Mittel reservieren, die ich dann einer rentierlichen oder einer renditeorientierten Anlage nicht mehr zuführen kann und entziehe damit ja auch den Versicherungsnehmern entsprechende Möglichkeiten. Und zum Zweiten, die Bundesregierung beruft sich in ihrer Reaktion auf die Bedenken des Bundesrates an den vorgeschlagenen Regelungen zum Abwicklungsfonds, auf ein Wahlrecht der IRD-Richtlinie. Der Verband hat diese Entscheidung in seiner Stellungnahme als einen Fall von Goldplating gebrandmarkt. Könnten Sie den Ausschuss bitte erläutern, wie Sie zu dieser Schlussfolgerung kommen, weil sich die Koalition auch verpflichtet hat, keinerlei Goldplating mehr durchzuführen.
Okay. Herr Treber.
Vielen Dank für die Frage. Ich darf mit Ihrer zweiten Frage anfangen, und zwar in Richtung Goldplating. Ja, wir sehen ja Fälle von Goldplating, erstens. Zweitens, diese Fälle gehen zulasten der deutschen Versicherungswirtschaft im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit. Und zum Dritten, wie Sie gesagt haben, es ist auch, entspricht nicht dem Koalitionsvertrag. Ich darf das ausholen. Die Richtlinie sieht lediglich vor, einen Ausgleich für den Vergleich von Insolvenz, den Ansprüchen der Gläubiger im Insolvenzfall und den Ansprüchen der Gläubiger für die IRD. Und dafür reicht lediglich, das hat Herr Dr. Reuter schon ausgeführt, ein Umlagemechanismus, ein Umlageverfahren. Wenn man jetzt reingeht in die Umsetzung, dann sehen wir einerseits den Abwicklungsfonds. Und dieser Abwicklungsfonds selber, der ist an sich, kann man den nur für die Umlagefinanzierung benutzen, aber er macht zwei Sachen an dieser Stelle, der über den Richtlinientext hinausgeht und ein klassisches Goldplating darstellt. Erstens, er greift auf Mittel zu, spartenübergreifend, die für die Fälle, dass die einzelnen Sicherungsfonds in den einzelnen Sparten nicht ausreichen. Das ist der erste Fall. Das ist durch die Richtlinie nicht vorgesehen, geht also über die Richtlinie hinaus. Und die zweite Sache ist, dass dieser Abwicklungsfonds spartenübergreifend ist. Auch das ist ein Fall, der klassischerweise über den Richtlinientext hinausgeht und insofern mindestens zwei Fälle von Goldplating vorsieht, die zulasten der deutschen Versicherungswirtschaft im Vergleich zu allen anderen Mitgliedstaaten da geht und auch gegen den Koalitionsvertrag geht. Ich darf auf Ihren ersten Punkt eingehen mit dem Fonds selber. Es ist tatsächlich so, und da greife ich gerne an das, was Herr Dr. Habacher gesagt hat, mit dem Status quo und dem zukünftigen und so, wie es zukünftig angelegt ist. Wir sehen hier mindestens drei an drei Stellen Abweichungen. Diese drei Abweichungen betreffen erstens die Höhe der Sonderbeiträge, es betrifft zweitens die absolute Höhe und es betrifft drittens die Regelung in der Haftstrecke. All das zusammen hat zur Folge, dass erstens das zulasten aller Versicherungsnehmer geht, die nicht von den betroffenen Unternehmen sind. Das heißt also, wir haben hier eine schlechte Stellung aller Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer im Vergleich zu denjenigen, die in den betroffenen Unternehmen sind. Das ist die erste Sache. Und zum Zweiten, wenn man diesen spartenübergreifenden Ansatz verfolgt, dann kommen wir hier auch noch dann innerhalb dieser, also wenn man die Haftstrecke anpasst, kommt man in Ansteckungseffekte rein und dann noch zusammen mit dem Abwicklungsfonds kommt man in eine zweite Ebene der Ansteckungsfälle hinein. All das führt dazu, dass wir nicht nur eine schlechte Stellung des Kollektivs der Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer haben, sondern auch konkret, um auf Ihre Frage dann einzugehen, wir sehen hier dann auch durch diese Möglichkeit, dass dann eben Ansteckungsfälle nicht mehr so eingebettet sind, so wie es bisher ist, sehen wir die Möglichkeit, dass dann hier eben entsprechende Türen geöffnet werden. Und insofern sehen wir insgesamt für die Branche und für die Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmer eine schlechte Stellung.
Vielen Dank. Für die Linke fragt nun Frau van Dree.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen herzlichen Dank für die Stellungnahmen, sowohl, dass Sie uns heute unseren Fragen zur Verfügung stellen. Das Gesetz hat ja als Hauptschwerpunkt, den Risikofall für Versicherte zu minimieren und die Risiken abzubauen. Deswegen richtet sich meine erste Frage an Herrn Remke vom Bund der Versicherten. Das alles Entscheidende ist ja die Frage, was passiert, wenn es zu einem Krisenfall kommt. Deswegen würde ich Sie einmal bitten, dass Sie vielleicht aus Ihrer Perspektive, aus der Sicht der Betroffenen einmal durchgehen, was passiert in einem Krisenfall von der ersten Krisenmeldung an die BaFin bis zur Insolvenz. Wann muss was passieren, damit Versicherte tatsächlich wirksam geschützt werden? Und wo lässt der Entwurf entscheidende Lücken? Und als zweite Frage würde ich gerne noch anhängen, teilen Sie die eben vorgebrachte Kritik des GdV am Goldplating durch diesen Gesetzesentwurf oder sehen Sie darin eher regulatorische Notwendigkeiten, die sich aus spezifischen Länderregelungen ergeben und die Versicherten schützen? Vielen Dank.
Ja, Herr Remke ist zugeschaltet. Sie haben jetzt das Wort, Herr Remke.
Ja, vielen Dank für die Fragen und vor allem auch die Möglichkeit, hier online dabei zu sein. Ja, wir hören immer als Verbraucherschutzverein, dass Insolvenzschutz der beste Verbraucherschutz ist. Aber wenn es dann zur Insolvenz kommt, dann ist das Aufsichtsrecht bislang noch etwas blank. Daran wird dieser Entwurf, wenn er dann durchkommt, sicherlich etwas ändern. Ich will aber mal kurz aufzeigen, wie das im Fall eines Insolvenzgeschehens tatsächlich verhält, wenn man den praktischen Fall der Element Insurance AG sich anguckt. Das ist ja im letzten Jahr passiert, dass ein Sachversicherer da insolvent gegangen ist und über 300.000 Kundinnen und Kunden davon betroffen waren. Und die sind jetzt in der Situation, dass sie immer noch warten und bangen, dass ihre Ansprüche über das Sicherungsvermögen nun ausgeglichen werden können. Es ist so, nach bestehender Rechtslage, dass die Versicherungsaufsicht über die sogenannte Aufsichtsleiter, die ist in dem § 132 fortfolgende VAG definiert, an sich ein breites Instrumentarium an Befugnissen hat, um auf die finanzielle Krise eines Versicherers zu reagieren. Die Kollegen von der Aktuarvereinigung sprechen da von der Manndeckung. Und da dieses Verfahren, dieser Aufsichtsleiter so frühzeitig beginnt, also im Vorfeld einer tatsächlichen Krise, bleibt an sich hinreichend Zeit, um nach Lösungen zu suchen, die eben keine Insolvenz bedeuten. Und das bestand in der Vergangenheit sicherlich vor allem darin, ein Versicherungsunternehmen zu finden, das den Bestand und das Geschäft übernimmt und die betroffenen Versicherungsverträge fortführt. Dass das im Fall von Element nicht gelungen ist, hat nach unserer Wahrnehmung die Branche ziemlich irritiert. Die Öffentlichkeit, die fährt von diesem Verfahren in der Aufsichtsleiter nichts. Also man weiß nicht, ob ein Versicherungsunternehmen angeschlagen ist. Und sie erhalten natürlich dann auch keine Nachricht. Das ist in gewissem Sinne nachvollziehbar, weil ja dann der Versuch unternommen wird, eigentlich diese Krise noch abzuwenden. Aber wenn dann das Unternehmen in die Liquidation eingeht, also die Liquidationsphase erreicht ist, dann werden sie immer noch nicht hinreichend informiert. Und das ist aus unserer Sicht unverständlich, weil die Sanierung dann im Grunde genommen ja schon gescheitert ist. Direkt Mitteilung bekommen die Versicherten als Gläubiger dann erst über den Eröffnungsbeschluss zum Insolvenzverfahren Nachricht. Dafür ist ein bestimmtes Formblatt vorgesehen, das mehrere Angaben enthalten soll und das am Ende vom Insolvenzverwalter geschickt wird. Aus der Beratungspraxis, auch aus der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen wissen wir, dass die Betroffenen von diesem Inhalt sehr überrascht sind, ihn ja auch nicht ganz verstehen und dann in der Situation sind, sich relativ zügig darüber informieren zu müssen, was passieren und geschehen wird. Insbesondere deshalb, weil der Versicherungsschutz innerhalb eines Monats automatisch endet. Die Aufsichtsbehörde selbst informiert die Betroffenen nicht direkt vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder des vorläufigen Insolvenzverfahrens gar nicht. Erst dann bekommt man durch den Eröffnungsbeschluss des Insolvenzgerichts mit, dass da dieses Verfahren läuft und dann wird die Öffentlichkeit informiert und dann gibt es das große Chaos, die große Unruhe, wie man sich verhalten kann, weil einige die Medienberichte lesen können und eben andere nicht. Also da ist ein wesentlicher Ansatz, auch die Informationssituation der Verbraucherinnen und Verbraucher zu verbessern. Und das ist in dem aktuellen Entwurf nicht weiter vorgesehen. Es gibt eine gewisse Besserung dadurch, dass eben ein Abwicklungsunternehmen das Ganze übernimmt und auch die Information. Aber wir meinen, dass die Handlungsfreiheit der Versicherten dann in der Situation gegeben sein muss, um auch etwas anderes zu suchen. Nun bleibt mir nicht viel Zeit, zum Groupplating Stellung zu nehmen. Ich denke, das ist eine wesentliche Erneuerung und Verbesserung, dass es einen Solvenzmechanismus gibt, in dem ein Sicherungsfonds und im Zweifel auch ein Abwicklungsfonds eingreifen kann, damit sozusagen die Absicherung nicht nur über das Abwicklungsgesetz sichergestellt wird und über die Sanierungspläne, die im Vorwege ausgearbeitet werden müssen, sondern dass tatsächlich dann eine sofortige Möglichkeit besteht, dass die Verträge fortgeführt werden können.
Danke, Herr Rehm. Danke, Herr Rehmke. Für die AfD-Fraktion Herr Finger.
Ja, vielen Dank für das Wort. Meine Frage richtet sich auch an Herrn Rehmke vom Bund der Versicherten. Ich knüpfe da mal an Ihren Abwicklungsmechanismus. Sie fordern ja in Ihrer Stellungnahme, dass ein Versicherungsnehmer schon dann, wenn sein Versicherer der Aufsicht erstmals eine Verschlechterung seiner Finanzlage meldet, individuell über die Schieflage unterrichtet wird und zugleich ein sofortiges Sonderkündigungsrecht erhält. Und das Kündigungsrecht soll ja dann sogar dann auch schon gelten, wenn die Abwicklungsbehörde Kündigungen eigentlich vorübergehend ausgesetzt hat, um das Unternehmen zu stabilisieren. Also da sehe ich schon so einen Widerspruch. Die Kombination aus Warnmitteilung und sofortigem Ausstiegsrecht könnte ja von den Versicherten dann als Aufforderung zum Wechsel verstanden werden und eine Kündigungswelle auslösen, die dem angeschlagenen Versicherer aber genau den Bestand entzieht, den er ja eigentlich zur Sanierung braucht. Und daraus könnte sich ja ein selbstverstärkender Effekt ergeben zulasten des Grundsatzes Sanierung vor Liquidation. Und da wäre jetzt meine Frage, Wie lösen Sie den Widerspruch auf oder wie wollen Sie verhindern, dass gerade das von Ihnen geforderte Kündigungsrecht eine Sanierung unmöglich macht?
Herr Rehmke.
Ja, nehme ich gerne zur Stellung. Ich weiß nicht, ob Sie da unsere Stellungnahme richtig eingeordnet haben. Also es ist momentan ja so, dass der Öffnungs- oder der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens von der Aufsichtsbehörde in dem Moment gestellt wird, wo Sie die letzte Stufe dieser Aufsichtsleiter erreicht haben und eigentlich in die Liquidationsphase eingetreten sind. In dem Moment erfahren Sie als Versicherter aber nicht von der finanziellen Schieflage. Sie haben aber auf der anderen Seite über das allgemeine Zivilrecht die Möglichkeit zur Kündigung. Das ergibt sich aus § 314 Absatz 1. Da gibt es eine Kündigung aus wichtigem Grund, wie bei allen Dauerschuldverhältnissen. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen das Recht und den Anspruch, auch in der Situation zu sagen, also jetzt trenne ich mich aber von dem Versicherer. Die Geschichte ist gelaufen, der ist insolvent. Ich muss mich vor allem um neuen Versicherungsschutz jetzt kümmern. Und dieses Verhältnis wird momentan nicht aufgehoben, auch nicht durch den Entwurf, weil Sie im Grunde, wenn Sie eine finanzielle Schieflage bemerken und feststellen können und das auch unterlegen können, sich von dem Versicherungsvertrag trennen können. Und da meinen wir, dass es da eine Klarstellung benötigt in der Phase, wo es keine Hoffnung faktisch mehr gibt für das Unternehmen. Und da muss man schon unterscheiden zwischen dem normalen Insolvenzgeschehen bei anderen Unternehmen und dem Insolvenzgeschehen bei einer Versicherung, wo es ja diesen langen Vorlauf durch die Aufsichtsleiter gibt, dass man in der Situation den Versicherten die Möglichkeit einräumt, zu sagen, also da kümmert er sich um einen neuen Versicherungsschutz.
Gibt es noch eine Nachfrage, Herr Finger?
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Thema wechseln, wenn es noch geht in der restlichen Zeit. Frage an die BaFin, Herr Dr. Nowak. Jetzt sollen ja auch Zuständigkeiten verschoben werden, weg von Ihrer fachkundigen Behörde hin zu einer neuen Abwicklungsbehörde. Was erwarten Sie daraus? Mehr Bürokratie, Reibungsverluste, Verschlechterung des Verbraucherschutzes oder sehen Sie da auch positive Effekte?
Herr Dr. Nowak.
Vielen Dank. Also Zuständigkeiten werden ja nicht von der BaFin zu einer neuen Behörde verschoben. Das würden wir in der Tat wahrscheinlich auch kritisch sehen, sondern innerhalb der BaFin von einem Geschäftsbereich zu einem anderen Geschäftsbereich. Und das halten wir auch für sachgerecht, denn im Moment ist die Zuständigkeit über die Sicherungsfonds bei der Versicherungsaufsicht. Zukünftig wird ein anderer Geschäftsbereich in der BaFin dann Ende Januar für die Versicherungsabwicklung zuständig sein und in dem Fall eben auch für die Nutzung der Sicherungsfonds im Rahmen einer Abwicklung, beispielsweise als Brückenunternehmen, was eine wichtige deutsche Verhandlungsposition in den IAD-Verhandlungen war und meines Verständnisses nach auch im Interesse der Industrie war, dass dies möglich ist, dass man die bestehenden Sicherungsfonds als Brückenunternehmen nutzen kann. Das befürworte ich auch ganz explizit. Und das würde dann aber dazu führen, dass es innerhalb der BaFin zwei verschiedene Geschäftsbereiche gibt, die für diese Sicherungsfonds zuständig sind. Und das wiederum würde aus meiner Sicht eben gerade zu Reibungsverlusten führen. Deswegen sieht der Gesetzesentwurf vor, die Zuständigkeit für die Versicherungsfonds sowohl im Sicherungsfall als auch im Abwicklungsfall immer noch innerhalb der BaFin, aber in eine Hand zu geben innerhalb der BaFin, und zwar in den Geschäftsbereich, der für die Abwicklung von Versicherungen zuständig ist. Und aus meiner Sicht ist genau das Gegenteil der Fall. Das reduziert mögliche zukünftige Reibung. Ich weiß nicht, ob Sie ergänzen wollen.
Da kann ich kurz was zu ergänzen. Das ist völlig richtig. Wir haben jetzt schon verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten werden.
Mal fürs Protokoll, das wird Herr Hahnberg.
Entschuldigung, Herr Hahnberg, ja. Wir haben jetzt schon verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten werden, dass Daten ausgetauscht werden, so um genau solche Reibungsverluste, bürokratische Hindernisse so klein wie möglich werden zu lassen, beziehungsweise das gar nicht auftreten zu lassen, um genau diesen Effekt, dass es nur eine Behörde ist, auch optimal auszunutzen, sowohl für den Prozess wie auch für die Versicherungsnehmer.
Vielen Dank. Herr Dr. Brotesser fragt nun für die CDU-CSU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den privaten Krankenversicherungsverband, an Herrn Dr. Reuter. Sie fordern ja in Ihrer Stellungnahme ein kurzzeitiges Aussetzen des Gesetzgebungsverfahrens gemäß dem Worten Stop the Clock. Welche bürokratischen und finanziellen Mehrbelastungen drohen denn nach Ihrer Auffassung, wenn der vorliegende Entwurf wie vorgeschlagen umgesetzt wird? Wir haben ja schon viel über die Mechanik von Haftungsstrecken und von Dotierungen in Sicherungsfonds und in möglicherweise zusätzliche Dotierungen in Abwicklungsfonds gehört. Aber können Sie das vielleicht mal anhand von Zahlen konkret festmachen, was das eigentlich für eine Krankenversicherung bedeuten würde, sowohl in quantitativer vielleicht auch als auch in qualitativer Hinsicht?
Herr Dr. Reuter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Wir haben ja in Deutschland das Glück, muss man sagen, dass wir eine bestehende Sicherheitsarchitektur haben für Versicherungsunternehmen. Wenn ich richtig zähle, sind es mindestens 5 Level, mit denen sozusagen die Sicherheit der Versicherungsnehmer gewährleistet ist. Das ist die allgemeine Aufsicht. Wir haben das Solvency II-Regime, was dafür sorgt, dass ein 200-Jahres-Ereignis überstanden wird. Wir haben die Inpflichtnahme der Eigentümer über Sanierungspläne, Sanierungsvorkehrungen. Wir haben die nationalen Sicherungssysteme. Und insoweit kann man schon hinterfragen, ob es wirklich eines weiteren Sicherungsinstituts, eines weiteren Sicherungslevels bedarf. Zumindest für die private Krankenversicherung kann ich sagen, und das sage ich auch als Vorstand der Medicator AG, es hat noch keinen einzigen Sicherungsfall in der privaten Krankenversicherung gegeben seit Bestehen der Bundesrepublik, sodass wir sowieso, sagen wir mal, in einem sehr, sehr hypothetischen Umfeld unterwegs sind. Und in diesem Sinne muss man natürlich auch alle zusätzlichen bürokratischen und finanziellen Lasten hinterfragen. Das Gesamtpaket kann ich Ihnen nicht beziffern. Das müsste man dann nochmal sozusagen im Einzelnen durchgehen, weil es sicher auch das eine oder andere gibt, was spartenübergreifend erstellt werden kann, etwa Sanierungspläne etc. Wo wir schon wirklich Sorge haben, dass die Versicherungsnehmer belastet werden, das ist der schon angesprochene Finanzierungsmechanismus für diesen Abwicklungsfonds, spartenübergreifend, weil das Risiko halt besonders daher kommt, dass sich der Entwurf nicht auf die Richtlinie beschränkt. Er beschränkt sich nicht allein darauf, diesen No-Creditor-Worth-Entschädigung zu finanzieren, sondern auch andere Zwecke, die zwar nach der Richtlinie möglich sind, aber nicht verpflichtend sind. Das sind nämlich sämtliche anderen Maßnahmen der Abwicklungsbehörde, die hier finanziert werden können. Und das betrifft natürlich auch die anderen Sparten. Wir haben es gehört, das ist eine spartenübergreifende Finanzierung. Und das können wir heute nicht beziffern, was in Schaden und Unfall passiert, was in Kfz etc. passiert. Und hier, das möchte ich noch mal unterstreichen, die Mittel, die hier abfließen würden aus der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, etwa um einen Kfz-Versicherer oder um einen Hausratsversicherer oder wen auch immer zu retten, die sind nicht da. Das heißt, sie müssten entnommen werden aus vorhandenen Mitteln, die für die Versorgung der Versicherten bei Alter und Pflegebedürftigkeit verwendet werden müssen. Und das hieße letzten Endes Beitragsanpassungen. Ja, Beitragsanpassungen. Und da sehe ich eher die Gefahr, dass man darüber Ansteckungsfälle produziert, als dass wir wirklich darüber Sicherheit bekommen, dass andere Sparten aufrechterhalten sind. Und auch das Holding-Argument, was vor Ihnen genannt wurde, kann ich ehrlicherweise auch nicht ganz nachvollziehen, weil die Holding ist auch ein Versicherungsunternehmen und gehört auch einer Sparte an und unterliegt den gleichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie allen anderen. Und hier darf es über eine Konzernstruktur auch keine Quersubventionierung geben. Vielen Dank.
Ich habe noch eine Minute, aber das würde doch konkret bedeuten, Herr Dr. Reuter, wenn ich auch für den Abwicklungsfonds im Vorfeld keine Beitragshöhen dotieren müsste, aber für den Fall der Fälle ja doch reservieren müsste, dass ich aus meinem Sicherungsvermögen oder aus meinem Anlagevermögen, was zur langfristigen Stabilisierung von Krankenversicherungsbeiträgen dienen soll, Teile reserviere für diesen Eventualfall, dass es einen Abwicklungsfonds zu einem Abwicklungsfonds kommen könnte. Und die müsste ich ja anders anlegen. Damit entziehe ich ja eigentlich dem Sicherungsvermögen meiner Versicherung erstmal einen Anteil und reserviere den für diesen Abwicklungsfonds. Das muss ja doch auch Auswirkungen auf die Bilanzstruktur haben. Und vielleicht eine zweite Zusatzfrage, 8 Sekunden noch. Müsste nicht folgerichtig auch die gesetzliche Krankenversicherung dann herangezogen werden?
Herr Dr. Reuter, ich glaube, die Fragen müssen Sie jetzt erstmal für sich im Hinterkopf bewahren. Vielleicht kommen Sie noch mal ran und dann können Sie das beantworten. Herr Schraps fragt nun für die SPD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Weil gerade schon zu der Frage vermeintlichen Goldplatings gefragt wurde und Herr Remke da ja auch kurz darauf geantwortet hat, will ich gerne die BaFin auch noch mal danach fragen. Mit dem Abwicklungsfonds, da ist ja erstmal eine Wahlmöglichkeit, die von der europäischen Richtlinie vorgesehen ist und die die Bundesregierung hier als Abwicklungsinstrument gewählt hat. Und dementsprechend sehe ich da jetzt erstmal keinen Sonderweg, weil eine Wahlmöglichkeit besteht. Die europäische Richtlinie sieht ja einen Finanzierungsmechanismus vor, damit Abwicklungsinstrumente im Ernstfall dann tatsächlich eingesetzt werden können. Und dieser vorliegende Entwurf, soweit ich den verstehe, verbindet eben ja diese Finanzierungsmechanismen mit den bestehenden Sicherungsfonds. Deswegen meine Frage, wie schätzen Sie die Ausübung dieses Wahlrechts, das wir haben, ein? Und sehen Sie dort Goldplating? Und haben Sie aufgrund Ihrer Kontakte auch mit anderen Aufsichtsbehörden und in andere EU-Mitgliedstaaten mit den Aufsichtsbehörden dort eine Einschätzung, ob andere Mitgliedstaaten dieses Wahlrecht auch nutzen wollen? Und sehen Sie entsprechend da einen Sonderweg oder nicht? Vielen Dank.
So, ich gucke mal zur BaFin. Wer möchte antworten? Herr Dr. Nowak.
Ich fange zumindest mal an. Vielen Dank. Ja, zum einen würde ich dem genau zustimmen. Es ist ein explizit in der IRD vorgesehenes Wahlrecht, den Abwicklungsfonds, der verpflichtend vorgesehen ist zur Ausgleichung einer möglichen Schlechterstellung von Gläubigern im Vergleich zu einem Insolvenzverfahren auch für die Finanzierung von Abwicklungsinstrumenten einzusetzen. Insofern ist der Begriff Goldplating aus meiner Sicht hier fehl am Platz, weil es eben eine explizit in der europäischen Richtlinie vorgesehene Wahlmöglichkeit ist, die wir im Übrigen ja so ausgestalten, dass es wirklich das letzte Mittel ist. Wenn die Sicherungsfonds nicht ausreichen, wenn die Abwicklungsinstrumente ohne den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus und Unternutzung der Sicherungsfonds einer Sparte nicht ausreichen, erst dann ganz am Ende als allerletztes Mittel würde der Abwicklungsfonds zur Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen genutzt werden. Sie fragten auch, ob es, wie das in anderen Mitgliedstaaten aussieht. Zumindest unserer Einschätzung nach wird das EU-weit die Regel sein, dass, was wir wissen, dass der Abwicklungsfonds auch zur Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen vorgesehen wird. Im Übrigen ist die Spartentrennung in anderen Mitgliedstaaten sowieso schon auch im Aufsichtsbereich meist nicht ganz so streng wie bei uns. Wir sind tatsächlich da praktisch keine Fälle bekannt, wo man einen spartengetrennten Abwicklungsfinanzierungsmechanismus vorsehen würde. Es wäre kein eigener deutscher Sonderweg und es wäre damit an der Stelle sicher auch kein Wettbewerbsnachteil. Gut. Wenn Sie rückfragen, soll ich noch ein bisschen zum...
Ja, Sie können auch noch weiterreden.
Also zum Abwicklung, vielleicht noch mal kurz zum Mechanismus des Abwicklungsfonds. Dass der Abwicklungsfonds quasi das Ultima Ratio ist im Krisenfall, habe ich ja schon mehrfach ausgeführt. Aber wann würde er beispielsweise so zur Anwendung kommen? Zum Beispiel, wenn der Sicherungsfonds, der betroffene Sicherungsfonds in der jeweiligen Sparte bei einer Krise eines großen Unternehmens überfordert wäre. Das könnte beispielsweise sein, wenn der zu übertragende Versicherungsbestand massiv unterdeckt wäre. Und da hängt die Möglichkeit der Abwicklungsfinanzierung eben durch so einen spartenübergreifenden Fonds auch eng mit dem Schutz der Versicherungsnehmer zusammen. Denn die einzig sonstige Möglichkeit, die im Rahmen einer Abwicklung die IRD vorsehen würde, wäre die Reduzierung von Verbindlichkeiten des Versicherungsunternehmens, von der Beteiligung der Gläubiger. Und nun sind bei Versicherungsunternehmen Gläubiger eben ganz überwiegend die Versicherungsnehmer selber mit ihren Ansprüchen, die ja eben gerade geschützt werden sollen. Besonders kritisch wäre das im Fall einer privaten Krankenversicherung, wo zumindest in der subsidiären Krankenversicherung auch völlig zu Recht natürlich die Beteiligung der Versicherungsnehmer durch eine Reduzierung ihrer Ansprüche ausgeschlossen ist. Und das ist auch richtig, wichtig und gut so. Sollte es dann aber doch mal zur Krise eines großen Krankenversicherungsunternehmens kommen, Anzeichen sehen wir dafür nicht, das möchte ich hier klar sagen, aber sollte es dazu kommen, wäre das gerade eben ein Beispiel, wo eine spartenübergreifende Finanzierung aller Voraussicht nach nötig sein könnte, weil es eben in dem Fall nicht nur mit Blick auf das Abwicklungszielschutz der Versicherungsnehmer, aber schon die gesetzliche Schutz so stark ist und auch richtigerweise so stark ist, dass die Versicherungsnehmer eben gar nicht an der Finanzierung der Abwicklungsmaßnahme beteiligt werden können.
Vielen Dank für die konkreten Antworten zu den ersten Fragen insbesondere.
Okay. Herr Groß fragt nun für die AfD.
Erstmal draufdrücken. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Treber vom GDV, insbesondere zur Thematik der Solvency II Reviews und dort zur Frage der Proportionalität. Wie sehen Sie das denn generell und wie sehen Sie es unter Wettbewerbsaspekten, wenn da nicht kleine Versicherer durch Überbürokratisierung belastet und damit auch im Wettbewerb benachteiligt.
Herr Treber.
Vielen Dank. Proportionalität, das neue Regime, ist erstmal, wie es durch den Review vorgesehen ist, ein sehr guter Ansatz. Leider haben wir nur sehr geringe Entlastungen dadurch. Und es gibt aber weitere Möglichkeiten, ohne den Versicherungsnehmerschutz dann auch zu verringern, noch mal etwas zu machen. Ich kann es auch gerne noch mal etwas ausweiten. Solvency II ist im internationalen Vergleich sehr konservativ und sehr aufwendig. Das betrifft jede Rechtsform, das betrifft jede Sparte und es betrifft auch jede Größe. Durch den Review von Solvency II kommt eine neue Unternehmenskategorie rein. Das sind die kleinen, nicht komplexen Unternehmen, SNCUs. Jetzt gibt es zwei Zahlen dazu. Die erste Zahl ist, dass es durch das in den Scope dieser SNCU ungefähr ein Zehntel der Versicherungswirtschaft reinkommt. Im Vergleich dazu bei den Banken, die SNCIs, das sind ungefähr drei Viertel. Und diese Unternehmen, die SNCUs, die davon profitieren, die profitieren nur mit einer Aufwandsentlastung von knapp über 1 Million Euro, was relativ wenig ist. Das heißt, das sind Punkte, die man am ehesten auf der europäischen Ebene angehen kann und angeben sollte. Es gibt aber einen kleinen und feine Möglichkeit, da auch nochmal nachzuschärfen und auch diesen kleinen Unternehmen weitere Möglichkeiten zu geben. Das betrifft die Möglichkeit in der Richtlinie, dass man die SNCUs von der Prüfungspflicht, von der Pflicht der Prüfung der Solvenzbilanz und der Solvabilitätsübersicht befreit. Das ist explizit vorgegeben, das ist aktuell nicht der Fall. Das würde die Möglichkeit noch mal erweitern, diese kleinen Unternehmen noch mal zu entlasten. Jetzt könnte man dagegen halten, dass, wenn man diese Unternehmen befreit von der Prüfung der Solvabilitätsübersicht, dass das zu mehr Vor-Ort-Prüfungen führt, dass es auch möglicherweise den Aufwand bei der BaFin dann erhöht. Wäre meine Gegenantwort dazu, dass man diese Möglichkeit den Unternehmen überlassen sollte, dass man ihnen das Wahlrecht geben sollte, denn die Möglichkeit einer freiwilligen Prüfung durch den Abschlussprüfer, durch den Wirtschaftsprüfer, die wird ja nicht genommen, die ist ja wiederum gegeben. Und wenn man sieht, dass es zu einer Imbalance geht, kann ein Unternehmen, das diese Möglichkeit hat, ja auch noch dann nachschärfen.
Herr Groß, noch eine Nachfrage?
Ja, dann ist noch Zeit. Da würde ich tatsächlich anschließen an die Frage von Herrn Dr. Brotesser, die er in den Raum geworfen hatte, an Herrn Dr. Reuter zu der Frage der gesetzlichen Krankenversicherung. Das würde mich auch interessieren.
Herr Dr. Reuter, jetzt haben Sie, glaube ich, viel Zeit gleich.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Also ich kann es kurz machen. Die gesetzliche Krankenversicherung ist natürlich als Sozialversicherungsträger überhaupt nicht in dem Rechtsrahmen hier drin. Deswegen kommt sie auch nicht vor. Von dem reinen Finanzierungsmechanismus gibt es natürlich Riesenunterschiede. Die private Krankenversicherung hat keine Schulden, bekommt keine Steuerzuschüsse. Der Staat haftet nicht. Alles Dinge, die die gesetzliche Krankenversicherung auszeichnen. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, das hier in einen Rahmen zu bringen. Richtig ist aber, die Privatversicherten müssen eine Gewähr dafür haben, dass ihre Beiträge verwendet werden für die Kosten bei Pflege und Krankheit, insbesondere im Alter. Und dass sie nicht abfließen an andere Stelle. Deswegen gibt es die Spartentrennung, deswegen gibt es das strenge Aufsichtsrecht. Und hier wäre es natürlich ein erheblicher Wettbewerbsnachteil der privaten Krankenversicherung, wenn über die Beiträge Dinge finanziert würden, die es so in der gesetzlichen Krankenversicherung gar nicht gibt. Ja, weil das natürlich ein Beitragsnachteil ist, wenn man mit seinen Beiträgen nicht nur für seinen eigenen Versicherungsschutz in seinem eigenen System sorgt, sondern auch für andere Zwecke, was es in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht gibt. Und deswegen wäre das ein relevanter Beitragsnachteil hier gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn dieses Finanzierungsinstrument so bleibt, wie es jetzt in dem Entwurf vorgesehen ist.
Jetzt könnte Herr Dr. Brot jetzt auch noch mal nachfragen oder weiter neu fragen. Doch, du bist jetzt dran, weil ich das sage.
Nee, mag ich aber nicht. Ich habe zwei weitere Fragen. Die eine richte ich gerne an Herrn Dr. Happacher. Und zwar macht die europäische IRRD ja konkrete Vorgaben für die Sanierung und Abwicklung von Versicherungsunternehmen. Worauf sollte vor dem Hintergrund bestehender Anforderungen im VSAG bei der nationalen Umsetzung aus Ihrer Sicht besonders geachtet werden? Und meine zweite Frage richtet sich an Herrn Treber vom GdV. Die Kritik des Bundesrates an der spartenübergreifenden Finanzierung des Abwicklungsfonds wird ja von Seiten der Bundesregierung das Argument entgegengehalten, dass Ansteckungseffekte innerhalb der betroffenen Sparte verhindert werden müssen. Und könnten Sie dem Ausschuss bitte erklären, warum der GdV dieses Argument für nicht überzeugend hält?
Herr Treber und als erster Erberer.
Dann würde ich anfangen, ja.
Vielen Dank, Herr Rotesse,
für die Frage. Wir hatten ja jetzt hier heute schon an der einen oder anderen Stelle gehört, die Frage des Goldplatings und des Überschießens bei der nationalen Umsetzung. Wir haben jetzt auch gerade vorher über Bürokratieaufbau oder Bürokratieabbaubelastung von kleinen Versicherern gesprochen. Ich denke, was wichtig ist, grundsätzlich bei der Umsetzung in deutsches Recht nicht über die zwingenden Vorgaben des europäischen Rechts hinauszugehen, was eigentlich eine Basisaussage ist, die immer richtig ist. Wenn es dann aber auch an die konkrete Umsetzung geht, sich auf die Konsistenz der Gesetze sehr stark zu achten. Wir haben zum Beispiel, wenn es um die präventiven Sanierungspläne geht, die ja im VSAG vorgesehen sind, da werden Szenarien definiert, die an anderer Stelle im bestehenden Rechtsrahmen auch schon in vergleichbarer, vielleicht leicht abgewandelter Form schon enthalten sind. Wenn man jetzt hier neben das bestehende System ein neues System stellt, das sich mit sehr starken Überlappungen zum bisherigen System, aber eben keiner vollständigen Identität, dann führt das zwangsläufig zu mehr Aufwänden mit extrem überschaubaren mehr Nutzen. Und ein Beispiel wären letztendlich die Erstellung der regelmäßigen Liquiditätsmanagementpläne, die letztendlich auch im VAG ja schon vorgesehen sind. Hier jetzt im neuen Gesetzvorschlag auch wieder drin, aber eben nicht identisch und damit letztendlich einfach zu mehr Aufwand mit geringerem Nutzen führen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, da könnte man noch mehrere nennen. Aber dieser holistische Blick auf die Gesetzeslandschaft, um dann zu sagen, wie kann ich letztendlich Anforderungen so vereinheitlichen, so harmonisieren, dass ich den Sinn und Zweck, der dahinter steht, erfülle ohne Zusatzaufwand.
Herr Treber für den zweiten Teil.
Vielen Dank. Ich würde ganz gerne nochmal die Grundlage auch setzen, was im Richtlinientext steht und was im Gesetzentwurf steht. Die Richtlinie geht davon aus, dass Finanzierungsmechanismen für Kosten im Zusammenhang mit der Anwendung von Abwicklungsinstrumenten vorgesehen sind. Der Gesetzentwurf hingegen schreibt von der Finanzierung der Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen und der Ausübung von Abwicklungsbefugnissen. Allein da sehen Sie ja eine Divergenz zwischen dem, was die Richtlinie vorsieht und dem, was in dem Gesetzentwurf steht. Auf dieser Grundlage, weil das auch voneinander abweicht, kommt dann dieser spartenübergreifende Aspekt rein. Und wir müssen uns einfach nur mal vergegenwärtigen, wo wir da stehen. Der Abwicklungsfonds ist ja nach dem Konstrukt von seiner Finanzierung, von einer spartenübergreifenden Finanzierung, kommt ja dann rein, wenn die Mittel aus den einzelnen Sicherungsfonds dann nicht mehr ausreichen. Wir reden hier über gewaltige Summen. Wir reden über das, was Herr Habacher gerade mit der aktuellen Deckelung von 1% im Bereich Leben vorgesehen hat. Da sind wir über 12 Milliarden. Wir reden über einen extrem hohen Betrag in der PKV und wir reden dann zukünftig über einen sehr hohen Betrag auch in der Schadenunfallversicherung. Wenn die Mittel dann ausgeschöpft sind, dann soll dann eben der Abwicklungsfonds kommen, der spartenübergreifend dann da reingeht. Und dazu muss man sich auch vergegenwärtigen, wo das Spartentrennungsprinzip herkommt. Es kommt von 1994 und es dient genau diesem einen Zweck, nämlich Ansteckungseffekte über Sparten hinaus nicht zu ermöglichen. Wenn man jetzt an dieser Stelle, das heißt also, wenn die einzelnen Sicherungsfonds bereits ausgeschöpft sind, dann das Spartentrennungsprinzip fallen lässt und für die Abwicklungserfordernisse dann diese Finanzierung vorsieht, dann erreicht man genau das, was man durch die Spartentrennung eigentlich verhindern will, nämlich genau eine erhöhte Möglichkeit der Spartentrennung. Insofern würde ich an beiden Stellen davon abraten, das Ganze vorzusehen. Das eine ist, den Abwicklungsfonds für diese Art dann zu nutzen. Das zweite ist, die Spartentrennung an dieser Stelle auszuhebeln. Und das dritte ist hier dann auch von dem Richtlinientext selber dann abzusehen. Vielen Dank.
Danke. Für Bündnis 90 Die Grünen fragt nun Herr Schmidt.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Remke vom Bund der Versicherten. Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme auf eine Schutzlücke bei Versicherern, die ohne Niederlassung im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr in Deutschland tätig sind. Welche Schutzlücken erwachsen daraus und welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor, um diese Schutzlücke zu schließen?
Herr Remke.
Ja, vielen Dank. Also es ist so, dass der Entwurf und die der Gesetzesvorhaben an die Mitgliedschaft an eine Zulassung an die Zulassung Geschäftsbetrieb anknüpft. Damit werden also die in Deutschland zugelassenen Unternehmen und Niederlassung erfasst. Versicherer, die ohne Niederlassung, aber dann im Wege der grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs in Deutschland tätig wären, werden die fallen dann nicht in diesen, nach dem Entwurf in diese Pflichtmitgliedschaft. Und da sehen Sie die Lücke, dass auf der einen Seite also Versicherer, die hier ihre Niederlassung haben, betroffen und eingebunden werden und andere, die nur das Geschäft ausweiten, nicht. Und dafür braucht es dann zumindest flankierende Mindestmaßnahmen. Also dazu gehört dann zumindest einmal eine Mitteilung darüber, dass hier die Sicherungsmechanismen nicht in gleichem Maße greifen wie bei deutschen Niederlassungen. Und aus unserer Sicht bedarf es dann auch einer Beratung zu dem Thema. Und das ist so, dass wie man diese Regelung so aufgreifen kann, dass man das richtlinienkonform umsetzen kann.
Gibt es eine Nachfrage, Herr Schmidt?
Ja, keine Nachfrage, sondern eine weitere Frage an die Herren von der BaFin. Sie teilen sich es wieder auf, gegebenenfalls. Welche Auswirkungen erwarten Sie durch das Auslaufen der Übergangsfrist zur Berechnung der Solvabilitätsquoten nach Solvency II? Und welche Auswirkungen können zeitgleich die Kapitalerleichterungen, die auf europäischer Ebene ja durchgesetzt wurden, für den Versicherungssektor haben?
Herr Hannenberg macht
die Frage. Ich fange mal an. Ich gehe mal davon aus, dass Sie referenzieren auf die Übergang, über das Auslaufen der Übergangsfrist im Jahre 2031. Ne? Genau, ja, okay. Also wir gehen davon aus, dass diese Übergangsfrist ist sicherlich ein deutsches Spezifikum oder was heißt, ist zumindest eine Regelung, die der deutschen Industrie sicherlich sehr entgegengekommen ist, aber die schon seit einiger Zeit, glaube ich, sehr aktiv genutzt wird, die auch sehr aktiv von der Industrie genutzt wurde, um sich genau auf diesen Zeitpunkt vorzubereiten. So gehen wir davon aus, dass eigentlich bis dahin alle Solvency II-Regelungen durch die Branche so umgesetzt sind, ist, dass es eigentlich keinen signifikanten Nachteil mehr haben dürfte, sondern das Ganze eine ganz normale, stabile Situation in 2031 wahrscheinlich sogar schon ein bisschen früher eintreten wird. Also wir glauben schon, dass dieser Wegfall der Übergangsregelungen keine nachhaltige Auswirkung auf die Stabilität der deutschen Versicherungswirtschaft haben wird, sondern vielmehr ist die von der Branche genau dieser Zeitraum genutzt worden, um sich entsprechend vorzubereiten und auch die Maßnahmen so umzusetzen, dass eine stabile Kapitalausstattung dann auch gegeben ist.
Okay. Ja, vielen Dank. Und dann hätte ich noch eine dritte Frage, weil wir jetzt schon einiges über Abwicklungen gesprochen haben, würde ich gerne die BaFin noch mal fragen, ob Sie uns ungefähr einordnen können, wie wahrscheinlich die Abwicklung eines größeren, für die Finanzstabilität relevanten Versicherers ist. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, eher unwahrscheinlich momentan. Trotzdem, welche Auswirkungen hätte eine solche Abwicklung über das einzelne Unternehmen oder die einzelne Unternehmensgruppe hinaus und welche Liquiditätsbedarfe entstehen da üblicherweise im Rahmen einer solchen Abwicklung?
Beantwortet? Herr Dr. Nowak.
Vielen Dank. Zu der Wahrscheinlichkeit, aber das haben Sie sich vielleicht schon gedacht, werde ich keine Aussage treffen. Aktuell ist der Versicherungssektor in Deutschland stabil. Trotz alledem können natürlich auch Ausfälle von großen Unternehmen nicht sicher ausgeschlossen werden. Also ich glaube, wenn man vor 15 Jahren mal gesagt hätte, wir werden mehrere Jahre lang negative, oder vor 20 Jahren werden wir einige Jahre lang negative Zinsen haben, hätten die meisten Leute sehr erstaunt geschaut. Die haben wir jetzt zum Glück nicht mehr, aber das hätte auch länger noch der Fall sein.
Okay, dann wäre jetzt für die SPD Herr Schraps dran.
Ja, vielen Dank nochmal, Herr Vorsitzender. Ich würde auch nochmal bei Herrn Nowak ansetzen. Angesichts dessen, was wir gerade von Herrn Treber gehört haben, würde ich gerne nochmal konkret mit einer Bitte um eine kurze Rückmeldung auch nachfragen. Sind Sie der Meinung, dass es ausreichen würde, dass man sich künftig auf diese drei Sicherungseinrichtungen beschränkt und diese Spartentrennung macht? Oder sehen Sie die Notwendigkeit, eine Abwicklungsfinanzierung mit einem spartenübergreifend finanzierten Abwicklungsfonds zu machen?
Herr Dr. Nowak.
Vielen Dank. Aus meiner Sicht ist es notwendig, als, und das betone ich nochmal, Ultima Ratio auch einen spartenübergreifenden Fonds zu haben, weil es schon sein kann, dass eine Sparte, Niedrigzinsphase wäre jetzt mal ein Beispiel gewesen, vielleicht nicht für viele Sparten, aber vor allem für Lebensversicherungen eine Sparte ist, dass ich ein Szenario haben kann, wo mehrere Unternehmen einer Sparte betroffen sind und wo es dann tatsächlich schwierig wäre, wenn es keine Möglichkeit gibt, dass die gesamte Versicherungswirtschaft eingreifen kann.
Darf ich kurz zwischenfragen?
Eigentlich geben wir dem Sachverständigen erst die Möglichkeit zu antworten. Ja.
Bitte.
Vielen Dank. Ich würde gerne die Gelegenheit an der Stelle auch noch mal nutzen, ganz kurz, um auf die Frage der Haftungsstrecke bei dem Sicherungsfonds die Lebensversicherung einzugehen, die Frau Erbacher, glaube ich, ja zweimal angesprochen hat. Wir bei der BaFin begrüßen es tatsächlich, dass auch die Zusatzbeiträge für den Sicherungsfonds der Lebensversicherungen greifen, bevor es zu einer Abschreibung der Versicherungsnehmer kommt, und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, es ist ein Abwicklungsziel, die Versicherungsnehmer des von der Krise betroffenen Unternehmens zu schützen. Das steht dann auch zukünftig so im VSAHG. Wenn ich eine Zwangsherabschreibung habe, bevor zum Schutz dieser Versicherungsnehmer weitere Mittel aus dem Sicherungsfonds für die Lebensversicherer zur Verfügung gestellt werden können, kann das sehr wohl dazu führen, dass sich die Abwicklung von Unternehmen ausweite, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre, weil der Sicherungsfonds nämlich eigentlich mit den Zusatzmitteln ausreichen würde. Ich glaube, es kam eben auch das Argument, Versicherungsnehmer wäre dafür bestraft, dass sie sich ein anderer Versicherungsnehmer vielleicht ein riskanter agierendes Unternehmen ausgesucht hat. Umgekehrt kann man aber sagen, Versicherungsnehmer von sehr großen Lebensversicherungen, die ja gerade den Ruf haben, sehr stabil zu sein, wenn dieses Unternehmen dann doch mal in eine Krise kommen sollte, dann wird der Sicherungsfonds in jedem Fall Zusatzbeiträge leisten müssen. Das sprich, genau die Versicherungsnehmer eines sehr großen Versicherungsunternehmens wären dann von einer Abschreibung ihrer Ansprüche betroffen. Und das kann auch nicht im Interesse der Industrie sein.
Okay, Herr Schatz.
Damit haben Sie so ein bisschen die Frage beantwortet, die Sie gar nicht kannten, die ich stellen wollte, weil ich tatsächlich nochmal nachfragen wollte, welche wäre sozusagen angenommen, dieser Abwicklungsfonds der Versicherungsindustrie wäre nicht vorhanden, wer dann sozusagen die Lasten schultern müsste. Das haben Sie ja so ein bisschen sozusagen gerade schon angetippt. Ich würde aber gerne auch nochmal nach dem Zusammenspiel fragen, weil aus meiner Sicht dann der bestehende Sicherungsfonds, der geplante Absicherungsfonds ja in einem guten Zusammenspiel sein müssen. Und da würde mich interessieren, ob Sie das, was im Gesetzentwurf jetzt drinsteht, als praktikabel erachten und als klar geregelt achten, um dieses Zusammenspiel sicherzustellen.
Herr Dr. Nowak.
Vielen Dank. Ja, aus meiner Sicht ist das Zusammenspiel klar geregelt und praktikabel. Wenn der Sicherungsfonds ausreicht, dann kommt es nicht zur Abwicklung und dann wird auch kein Abwicklungsfonds eingesetzt. Wenn der Sicherungsfonds nicht ausreicht, dann kommt es zur Abwicklung. Ob dann ein Abwicklungsfonds eingesetzt werden muss, ist auch noch nicht klar. Wie gesagt, ultima ratio. Das heißt, auch dann kann es sein, dass behördliche Abwicklungsmaßnahmen gemeinsam mit den Mitteln des Sicherungsfonds ausreichen. Denn auch zur Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen gibt es immer erstmal über den Sicherungsfonds einen Eigenanteil der Sparte. Die Abwicklung entlastet also nicht die Sparte des Krisenversicherungsunternehmens von einem Eigenanteil. Und erst im allerletzten Schritt greift, wenn alles andere nicht funktioniert, greift der spartenübergreifende Mechanismus, eben um zu verhindern, dass entweder die Versicherungsnehmer über Gebühr durch Herabschreibung belastet werden müssen. Wie gesagt, bei subsidiären Krankenversicherungen geht das sowieso gar nicht, auch zu Recht nicht. Allerdings ist das auch für viele andere Versicherungsnehmer sicher schwierig oder nicht sinnvoll. Möchte ich beispielsweise bei Schadensversicherungen Ansprüche aus einer Elementarschadensversicherung von Flutopfern deutlich herabschreiben. Das kann auch im Zweifelsfall mal existenzbedrohend sein für die Person. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, es gibt ja noch eine allerletzte Möglichkeit, und das ist einer der Gründe, warum es das Ablehnungsregime überhaupt gibt, nämlich der Steuerzahler haftet dann im Zweifel eben doch beim Ausfall eines Großunternehmens, und das wollen wir, glaube ich, alle vermeiden.
Das sehe ich auch so. Herr Dr. Brotesser fragt nun für die Union.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da muss ich aber doch jetzt noch mal eingreifen, wenn Sie gefragt werden, ob das ausreichend geregelt ist. Wenn ich jetzt Vorstand einer privaten Krankenversicherung bin und ich soll mir Gedanken darüber machen, was denn passiert, wenn ein anderes Versicherungsunternehmen in eine Schieflage gerät, kann ich mich bisher auf den Medikator verlassen? Das heißt, da werden erstmal kollektive Mittel herangezogen aus einer Sparte. Zukünftig sollen diese Sicherungsmittel auch noch erhöht werden können. Und dann gibt es aber diesen eventuellen Fall, der ja hoch, ich sag mal, selten vorkommen könnte, dass es eine Schieflage aus einem anderen Bereich gibt, für den ich aber gleichwohl gerade stehe. Das muss ja schon ein ganz großer Fall sein, weil ja die Sicherungsvermögen zunächst verzehrt werden im Rahmen der Haftungsstrecke. Wenn es aber so ein ganz großer Fall ist, stelle ich mir natürlich als Vorstand einer Krankenversicherung die Frage, wie viel Mittel müsste ich denn dafür eventuell reservieren? Und das kenne ich ja gar nicht. Ich kenne ja die Höhe des Schadenfalls nicht. Also wie stellen Sie sich denn vor als BaFin, was soll der Vorstand der Krankenversicherung denn jetzt an Mittel reservieren für diese Eventualverbindlichkeit? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre auch eine praktische Frage an Herrn Treber. Es gibt ja schon einen Insolvenzfonds für die Kfz-Haftpflicht im Pflichtversicherungsgesetz. Wie wird denn das Zusammenspiel zwischen diesen und dem neuen Sicherungsfonds Schadenunfall zukünftig aussehen? Vielen Dank.
Okay, für den ersten Teil Herr Dr. Nowak.
Vielen Dank. Es geht um mögliche Ex-Post-Zahlungen, die für einen Sicherungsfonds und gegebenenfalls dann vielleicht auch für einen Abwicklungsfonds bei einem Krisenfall eventuell in der Zukunft auftreten könnten. Da sage ich, da muss ich gar keine Mittel zurückstellen, denn auch jetzt schon muss ich für die Ex-Post-Beiträge, möglichen Ex-Post-Beiträge der Sicherungsfonds keine Rückstellung bilden. Das gilt im Versicherungsbereich meines Wissens nach, genauso wie im Bankenbereich, wo auch für Einlagensicherungssysteme, die häufiger mal zur Anwendung kommen, keinerlei Rückstellungen für zukünftige Ex-Post-Beiträge gebildet werden. In dem Jahr, in dem der Beitrag fällig wird, wird er dann natürlich gezahlt werden müssen, aber im Vorfeld muss es über Rückstellungen aus meiner Sicht keine Belastungen geben.
Vielen Dank, Herr Treber, für den zweiten Teil.
Vielen Dank. Ich würde das ganz gerne auch in einem größeren Rahmen noch mal einbetten. Und zwar würde ich noch mal ganz gerne auf das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft eingehen, das sich fundamental von den Banken unterscheidet, indem es nämlich fast keine Liquiditätsrisiken haben. Das hat auch die BaFin selber bestätigt. Insofern muss sich ein Abwicklungssanierungssystem von den Banken fundamental unterscheiden von etwas, was wir für die Versicherungswirtschaft aufgrund des Geschäftsmodells eigentlich gar nicht brauchen. Wenn wir jetzt für diese nicht vorhandenen Liquiditätsrisiko ein System draufsetzen, das auch verschiedene Ziele umfasst, wie zum Beispiel den Schutz der Versicherungsnehmer, wie zum Beispiel das Thema Finanzstabilität, wie zum Beispiel den Schutz öffentlicher Mittel, wie es gerade gesagt wurde, dann schaffen wir durch den Abwicklungsfonds ein System, was all drei Zielen zuwiderläuft, indem es nämlich den Schutz der Versicherungsnehmer in allen nicht betroffenen Sicherungsfonds dann reduziert, indem es dadurch zu Ansteckungsfällen führt und damit die Finanzstabilität senkt und damit auch die Wahrscheinlichkeit, öffentliche Mittel dann in Anspruch zu nehmen, dann auch eventuell steigt. Also insofern läuft das dann zuwider. Zu der Frage jetzt ganz konkret auf den Zusammenhang zwischen Insolvenzfonds in Kfz und Sicherungsfonds Schadenunfall. In der Tat, wir haben hier Überschneidungen, weil nämlich der Sicherungsfonds in Schadenunfall die auch die KH-Versicherung umfasst. Das VSARG sieht hierfür eine klare Hierarchie vor, nämlich zuerst greift der Insolvenzfonds in Kfz, dann greift der Sicherungsfonds Schadenunfall. Da gibt es auch keine Schutzlücke in dem Sinne, das heißt, es sind aufeinander arretierte Bereiche. Was wir uns aber wünschen würden, wäre jetzt im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens, dass man noch eine Anpassung macht hinsichtlich der Kooperationspflichten zwischen drei Playern. Und zwar, das ist der Player in dem Sicherungsfonds Schadenunfall, in dem K-Insolvenzfonds und zum dritten dann auch in der Abwicklungsbehörde, sodass dann das Zusammenspiel zwischen diesen drei Institutionen dann auch geschmeidig läuft. Das wäre noch eine Bitte für das weitere Verfahren. Vielen Dank.
Danke auch, Herr Finger für die AfD.
Ja, vielen Dank. Ich komme noch mal auf die privaten Krankenversicherungen zurück. Herr Dr. Reuter, Sie haben ja auch in Ihren in Ihrer Stellungnahme darauf verwiesen, dass bereits ja Solvency-II-Regeln bestehen, BaFin-Eingriffsbefugnisse und auch der Sicherungsfonds Medicator. Und es gab ja auch bisher im Bereich der Krankenversicherung keine Sicherungsfälle. Und Ihr Verband sieht ja auch jetzt hier keinen erkennbaren Bedarf für zusätzliche Sanierungs- und Abwicklungsmechanismen in dieser Sparte der Versicherung. Daher meine Frage, welches konkrete zusätzliche Schutzdefizit soll der neue Abwicklungsfonds in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung eigentlich beheben? Und steht dieser Mehrwert in einem angemessenen Verhältnis zur Bürokratie, Kosten und Eingriff in die Spartentrennung? Und dann noch als Nachfrage, in welchem Umfang sehen Sie hier durch Zusatzkosten, die in Ihrer Branche entstehen, Effekte für Beitragserhöhungen für die Versicherten? Sie müssen es ja auch irgendwo wieder reinholen. Danke.
Herr Dr. Reuter.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Ich hatte schon darauf hingewiesen, wir haben eine umfassende Sicherheits- und Abwicklungsarchitektur. Insofern sehen wir jetzt aus Sicht der privaten Kranken- und Pflegeversicherung und ich glaube, die Kollegen aus der Lebensversicherung sehen das ähnlich, eigentlich keinen weiteren Bedarf, jetzt sozusagen hier ein neues Regelwerk aufzustellen. Es gibt die Richtlinie. Wir hätten uns gewünscht, auch das war Gegenstand schon von Fragen, dass man vielleicht auf europäischer Ebene auch nochmal interveniert, das Richtlinienverfahren hier im Rahmen der Omnibusse aufzuhalten, Stichwort Stop the Clock, weil es natürlich auch aus Vorarbeiten kommt, aus einer ganz anderen Zeit in Europa, die lange vorbei sind und auch hier inzwischen überall das Bewusstsein da ist, Regulatorik, die man nicht zwingend braucht, auch nicht umzusetzen und auch in Brüssel ehrlicherweise schon ein Stoppschild aufzustellen. Wenn man jetzt auf den Richtlinientext schaut und auf den Entwurf, wie er jetzt vorliegt, dann bringt er gleichwohl zusätzliche Sicherheit, wenn Sie so wollen, in die Abwicklung. Speziell für die private Krankenversicherung wird ja auch die Beitragssumme, die hier für den Sicherungsfonds zur Verfügung stellt, hochgesetzt von 2 Promille auf 3 Promille der versicherungstechnischen Rückstellung oder genauer gesagt der Alterungsrückstellung, also plus 50% im Verhältnis zum geltenden Recht. Im Text steht zwar, dass damit sozusagen die freiwillige Branchenzusage sozusagen eingepreist ist, aber sagen wir mal, eine freiwillige Branchenzusage kann der Gesetzgeber sowieso nicht regeln. Ja. Also da müssen wir mal sehen, wie wir damit umgehen. Also da gibt es sozusagen noch ein zusätzliches Polster an Sicherheit und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch für die private Kranken- und Pflegeversicherung keinen Abwicklungsfonds. Wir brauchen eigentlich auch keinen zusätzlichen Finanzierungsmechanismus für den Vergleich, den No-Creditor-Worse-Off-Vergleich, weil im Insolvenzfall der privaten Krankenversicherung würde eh keine Entschädigung im engeren Sinne bezahlt werden können, weil das, was die Versicherungsnehmer brauchen, ist die Fortsetzung des Versicherungsschutzes. Es hilft ihnen nichts, wenn man ihnen irgendwie einen Geldbetrag in die Hand drückt. Und das ist auch unser Kernanliegen und das ist ja an vielen Stellen, Stichwort Brückenunternehmen, auch aufgegriffen. Ja, das ist die Fortsetzung des Versicherungsschutzes, darum geht es. Aber das ist nicht unbedingt eine Geldfrage, gerade in der privaten Krankenversicherung, weil sie ja laufende Beiträge haben. Und auch die Möglichkeit besteht, wenn die nicht ausreichen, Beiträge anzupassen, wenn Überschussmittel verloren gegangen sind, wegen Kapitalmarkt etc., gibt es auch immer die Möglichkeit, über die Zeit das aufzufüllen. Und deswegen auch plädieren wir dafür, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, sondern die Umsetzung mit zusätzlichen Instrumenten risikoadäquat auszugestalten, das heißt hier auf das absolute Minimum des europarechtlich zwingend Vorgegebenen zu begrenzen und da gehört dieser Abwicklungsfonds halt nicht dazu. Was jetzt die Bezifferung des Risikos angeht, das ist schwer zu sagen, weil wir wissen nicht, was in den anderen Sparten passiert. Ja, wir kennen die anderen Sicherungsfälle nicht. Wenn man die letzten nimmt aus der Sachversicherung, konnte man in der Zeitung lesen, da ging es irgendwie um 200 Millionen, wobei ich nicht weiß, ob die auch gedeckt waren von dem Sicherungsvermögen, ja oder nein. Gibt es Publikationen der BaFin zu, aber diese Fälle kennen wir nicht, deswegen können wir es auch nicht beziffern. Was wir aber auf jeden Fall wissen, wenn hier Gelder angefordert würden vom Abwicklungsfonds für diese Maßnahmen, dann wäre es eine zusätzliche Belastung für die Versicherten, weil das ist nicht einkalkuliert und müsste refinanziert werden. Und das heißt letzten Endes, Versicherungsnehmer zahlen das. Und insoweit kommt noch ein zusätzliches Risiko hinzu.
Ja, eigentlich sind sie jetzt nicht
mehr. Ultima Ratio kann man aus der Systematik rausnehmen, aber es steht nirgendwo im Gesetz.
Danke. Frau Schubert fragt nun für die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen auch an die beiden Vertreter der BaFin, insbesondere an Herrn Hahnberg. Erstmal vielen Dank für Ihr Kommen und die bereits geteilten Informationen. Ich hätte noch zwei Fragen zu Private Credit Risiken. Und zwar warnt die EZB ja aktuell vor 200 Milliarden Euro Private Credit Risiken bei Versicherern, während Großbanken ihre Kreditrisiken massiv über SRTs auslagern. Und in der EU blicken wir auf nunmehr 500 Milliarden Euro und auch die UniCredit steigerte beispielsweise ihre SRT-Quote in den letzten drei Jahren von unter 1% auf 14%. Das Financial Stability Board warnt dabei vor unkontrollierbaren Circles of Risk und daher die Frage an die BaFin, hat die BaFin ein belastbares Lagebild, wie tief deutsche Versicherer in diesen zirkulären Risikoketten drinstecken und wie sinnvoll sind angesichts dieser Warnung die angedachten Solvency II Eigenkapitallockerungen? Und noch eine kurze zweite Frage zum Thema Private Credit. Der Allianz-Chefinvestor Ludovic Supra warnte ja letzte Woche öffentlich vor einer gefährlichen Blasenbildung bei Tech-Bewertungen bei künstlicher Intelligenz. Und da Private Credit Fonds in erheblichem Maße auch den stark gewachsenen europäischen Technologie- und Softwaresektor finanzieren, betrifft dieses Risiko deutsche und europäische Erstversicherer ja direkt. Über welche konkreten Kanäle würde eine Tech-Korrektur auf deutsche Großversicherer durchschlagen und wie überwacht die BaFin diese Risiken? Danke.
Herr Hahnberg. Ja, vielen Dank für die Frage. Was das Private Credit Thema angeht, das ist sicherlich ein Thema, das weltweit mittlerweile in allen Foren doch zu großer Resonanz führt. Wir schauen uns die Exposition, also das Engagement deutscher Versicherungen in diesem Bereich an. Es gibt da sicherlich, es gibt ein paar technische Fragen, die damit zu tun haben, dass man Private Credit schlecht abgrenzen kann. Also in jeder Jurisdiktion kann durchaus Private Credit was anderes sein. Aber wenn man das mal außen vor lässt, kommen wir schon zu dem Ergebnis, dass für die deutschen Versicherer das Thema überschaubar ist. Natürlich sind sie eingebunden in globalen Wettbewerb, natürlich sind sie auch eingebunden in globale Systeme, aber das konkrete Engagement großer deutscher, insbesondere großer deutscher Versicherer, ist, glaube ich, sehr begrenzt. Das kann man schon sagen, sodass wir im Moment davon ausgehen, dass die Unternehmen selbst bei einer Problemlage eigentlich damit umgehen können müssten. Also das heißt, die potenziellen Risiken sind nicht so groß, dass wir irgendwie zurzeit glauben, dass das zu einer Gefährdung der finanziellen Lage der Unternehmen führen wird. Also das ist ein sehr begrenzter Bereich, der sicherlich von einigen Unternehmen bespielt wird, auch engagiert werden. Auch die Unternehmen müssen sich da auch sicherlich engagieren, das wird sicherlich auch erwartet. Wir sind auch da im engen Austausch mit dem IWF. Wir bekommen praktisch schon eben die gleiche Frage gestellt wie von Ihnen. Und die Antwort ist auch so eine ähnliche. Also letztendlich, unsere Daten geben keine solche Exponierung her, dass wir übermäßig beunruhigt sein sollten. Und wir natürlich sind vor allen Dingen auch Unternehmen natürlich involviert, die im Kapitalmarkt stark exponiert sind. Die verfügen natürlich auch über entsprechende Risikomanagementsysteme, um die Entwicklungen angemessen zu beobachten. Insofern glauben wir da, dass sowohl von der quantitativen Seite wie auch von der qualitativen Seite die Unternehmen da ganz gut aufgestellt sind. Und so, dass wir uns im Moment sicherlich keine echten Sorgen machen müssen. Sie haben nach dieser Tech-Blase gefragt. Ich glaube, das läuft auch unter dem Begriff Magic Seven, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Sicherlich würde das immer die, je nachdem, wie das ausgeht, kann das natürlich die Märkte insgesamt betreffen. Da kann man nur zurückschauen und sagen, nach den Turbulenzen, die wir nach Ausbruch der Corona-Krise gesehen haben, waren auch eine ganze Reihe von Versicherungen sicherlich betroffen. Aber alle Unternehmen haben diese Marktturbulenzen gut weggesteckt. Also insofern sind wir da auch ganz guter Dinge, dass bei so einem sicherlich dann einschneidenden Ereignis, so es denn überhaupt stattfinden würde, die Unternehmen über entsprechende Mitigationsmaßnahmen verfügen, um die Effekte abzufedern. Danke, Herr Dr. Brotesser für die Union.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe nicht mehr viel am Zettel stehen, aber eben ist ja schon ein Fall benannt worden, der, ich sag mal, zu einer Insolvenz geführt hat, die Element Insurance AG, die ja in Schieflage geraten ist. Wir haben ja eben auch was über Aufsichtstreppe gehört. Deswegen meine offene Frage an die Kollegen der BaFin. Wie konnte es ja eigentlich überhaupt zu dieser Schieflage des Unternehmens kommen bei der Kontroll- und Berichtsdichte, die die BaFin gegenüber Versicherungsunternehmen ja unterhält? Also können Sie uns da mal erhellen an der Stelle?
Herr Hahnwerk. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Natürlich kann ich Ihnen keine interner weitergeben, wie der Prozess vonstatten gegangen ist. Es sind sicherlich verschiedene Elemente gewesen, die zusammengetroffen sind. Sicherlich auch Verhaltensweisen, die man so nicht erwarten konnte, die letztendlich zu der Situation geführt haben, vor der wir da im Dezember 2024 dann standen. Das geht sicherlich zu weit, das in einer öffentlichen Anhörung darzulegen, weil ich dann auch bestimmte Entscheidungsprozesse innerhalb des Unternehmens offenlegen müsste, was ich aber, glaube ich, nicht darf. Aber generell haben wir natürlich diesen Fall zum Anlass genommen, um einzelne Sicherungsmechanismen, einzelne Prozesse, die wir wahrnehmen, zu schärfen. Wir haben zum Beispiel die Margo genutzt, um insbesondere bestimmte Governance-Anforderungen im Hinblick auf die Ausgestaltung von Rückversicherungsverträgen näher zu beleuchten und dort auch dann die Sicherheitsnetze auch deutlich zu verbessern. Aber letztendlich sind es sehr viele Entscheidungen gewesen, die eben auch von dem Unternehmen zu verantworten waren. Und offensichtlich hat es hier unterschiedliche Wahrnehmungen gegeben zwischen den Beteiligten, die am Ende zu dem Ergebnis geführt haben, das wir dann sehen konnten und mit dem wir uns bis heute auseinandersetzen müssen. Genauer kann ich Ihnen das nicht sagen.
Vielen Dank. Herr Schraps fragt nun für die SPD und ist auch der letzte Fragesteller in dieser Runde.
Ja, ich danke erstmal auch ganz herzlich allen Beteiligten hier für die spannende Expertise. Ich bin froh, dass Herr Reuter auch gerade ja sehr klar nochmal dieses zusätzliche Polster an Sicherheit anerkannt hat, das mit dem Entwurf geschaffen würde. Bei aller Ablehnung, die sozusagen vielleicht von der einen oder anderen Stelle für den einen oder anderen Punkt da ist. Mit Blick auf die europäische Vorgabe für einen Finanzierungsmechanismus wurde ja auch eben schon sehr deutlich darüber gesprochen, dass Handlungsfähigkeit im Krisenfall vor allen Dingen über Ex-Post-Beiträge geschaffen wird, ohne dabei irgendwie einzelne Unternehmen oder Sparten unverhältnismäßig zu belasten. Ich würde trotzdem gerne die Frage an die BaFin noch mal richten, ob das aus Ihrer Sicht dieser Schutzmechanismus ausreicht und geeignet ist oder ob es aus Sicht der BaFin gegebenenfalls an irgendeiner Stelle auch Ex-ante-Beiträge, so wie in der Bankenwelt, bräuchte. Und vielleicht noch auch als Frage, weil Herr Treber gerade auch, ich sag mal, Vorschläge zum Thema Proportionalität und Umsetzung gemacht hat. Da haben Sie sich fleißig mitgeschrieben. Gibt es vielleicht noch die ein oder anderen Dinge, wo Sie sagen, da könnte man, um die Umsetzung hinzubekommen, auch noch mehr Potenzial für eine Vereinfachung hinbekommen, was Proportionalität angeht? Weil ich meine, das ist ja ein Ansinnen, was wir schon auch haben, dass wir gucken, wo können wir noch Erleichterungen schaffen. Vielen Dank.
Für die BaFin, Herr Dr. Novak.
Vielen Dank. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Die hat aus meiner Sicht ja zwei Komponenten. Einmal ist der aktuelle im Gesetz vorgesehene Mechanismus zur Finanzierung des Abwicklungsfonds verhältnismäßig und die zweite Komponente, ob gegebenenfalls auch Ex-ante-Beiträge nötig wären. Aus unserer Sicht ist der aktuelle Mechanismus tatsächlich verhältnismäßig und sichergestellt, dass es zu keinen unverhältnismäßigen Belastungen der beitrittspflichtigen Unternehmen kommt. Das VSA geht nämlich ausdrücklich vor, dass die BaFin keine jährlichen Beiträge erheben darf, die zu einer unzumutbaren Belastung für eine Sparte werden. Das zum Thema Ansteckung durch diesen spartenübergreifenden Mechanismus. Das ist gerade sichergestellt, dass wir das berücksichtigen müssen. Und auch auf Ebene der einzelnen Unternehmen gibt es im Zweifel zwei Stundungsmöglichkeiten. Also in jedem Fall ist es gesetzlich sichergestellt. Und das ist natürlich auch völlig richtig so, dass es weder zu einer Überlastung eines Unternehmens noch einer Sparte kommen kann. Abgesehen davon müssen wir als BaFin schon bei dem Einsatz des Abwicklungsfonds, auch das ist gesetzlich vorgegeben, die aktuelle und künftige Leistungsfähigkeit berücksichtigen, über konkrete Grenzen hinaus, die wir dann im Zweifelsfall eben auch nicht ausschöpfen dürfen und auch nicht würden. Zur Frage der Ex-ante-Finanzierung. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Ex-Post-Beiträge verursachen bei den Versicherungsunternehmen keinerlei Kosten, solange der Abwicklungsfonds nicht eingesetzt wird. Das ist sicher ein Vorteil. Es gibt aber auch für Ex-ante-Beiträge gute Argumente. Und Ex-ante-Beiträge haben auch in Europa tatsächlich im Versicherungsbereich einige Befürworter. So hat EIOPA sich im Kontext etwaiger Harmonisierungsbestrebungen bei den Sicherungsfonds dafür ausgesprochen. Für Ex-ante-Beiträge spricht, die Mittel sind liquide und schnell verfügbar. Sie sind für Unternehmen auch besser planbar. Gut, dafür sind sie direkt auch weg. Außerdem leistet bei einer Ex-ante-Finanzierung auch das ausfallende Unternehmen, das die Kosten dann verursacht, selbst im Vorfeld einen finanziellen Beitrag zur Abwicklung. Aber der vielleicht wichtigste Punkt ist, Ex-ante-Beiträge vermeiden prozyklische Effekte, weil Beiträge in guten Zeiten erhoben werden und nicht in bzw. nach einer Krise. Das kann besonders dann von Vorteil sein, wenn sich ähnliche Risiken bei mehreren Unternehmen realisieren. Dieser Effekt wird allerdings teilweise zumindest auch durch den spartenübergreifenden Finanzierungsmechanismus erzielt, denn der sorgt dafür, dass notleidende Sparten im Zweifelsfall von anderen Sparten unterstützt werden, die von einer Krise gerade nicht betroffen sind. Unterm Strich bleibt aber festzuhalten, dass wenn man nur die Handlungsmöglichkeiten in Krisen zur Krisenbewältigung betrachten würde, Ex-ante-Beiträge tatsächlich vorzugswürdig sein würden gegenüber der aktuell vorgesehenen Ausgestaltung von Ex-Post-Beiträgen. Zu den Vereinfachungen vielleicht ganz kurz aus Abwicklungssicht. Und jetzt bemühe ich doch nochmal den Vergleich zu Regelungen im Bankbereich. Da gibt es in der IAD eine Menge Regelungen, die, was die Abwicklungsplanung angeht, sehr verhältnismäßig ausgestaltet sind. Einmal die Mindestmarktabdeckung, gilt auch für die Sanierungsplanung, dass ich eben nicht für jedes Versicherungsunternehmen, für das so eine Abwicklung aller Voraussicht nach sowieso nicht in Frage kommen würde, aus der Größe einen Abwicklungsplan schreiben muss und auch die Unternehmen dann natürlich nicht mitwirken müssen. Ich muss die Pläne nur alle 2 Jahre aktualisieren, nicht jedes Jahr. Dann gibt es die Möglichkeit, vereinfachte Anwendungen der Planung anzuwenden. Also da ist der Rahmen schon sehr verhältnismäßig ausgestaltet, was ich auch explizit befürworte. Ob Sie noch was ergänzen wollen?
Ich könnte noch eine ganze Menge ergänzen. Vielleicht nur ein Punkt. Dieses SNCU-Regime ist ein Teil des Proportionalitätsregimes, das wir seit 2016 anwenden, das wir in ganz vielen Bereichen anwenden, in der Säule 1, der Säule 2 und der Säule 3. Und das haben wir bisher deshalb auch machen können, weil auch die kleinen Unternehmen, weil eigentlich letztendlich alle Unternehmen geprüft
worden sind. Herr Hahnberg, wir müssen leider zum Ende kommen, weil wir können alles Mögliche machen, aber nicht überziehen so richtig. Ja. ja, aber trotzdem war das ja sehr diszipliniert heute, wie ich das im Finanzausschuss immer so kenne. Ich bedanke mich insbesondere nochmal bei den Sachverständigen dafür, dass sie einmal gekommen sind und dafür, dass sie ihre Expertise hier für diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Ich wünsche Ihnen alle eine gute Heimreise. Vielen Dank auch an die Gäste und die Zuschauer für ihre Aufmerksamkeit. Die Anhörung ist hiermit beendet. Zum Schluss.